Herzlich willkommen beim Podcast von Deutschlands größtem Verband für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit. Wir treten mit Experten in Austausch, versorgen unsere Mitglieder und alle Interessierten mit aktuellen Informationen und nehmen Stellung zu kritischen Themen. Kompetent und zielorientiert. Das ist dein VDSI-Podcast. Der VDSI-Podcast wird unterstützt vom Unternehmen Wandelwerker, die Safety Culture Experts für dein Unternehmen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im VDSI-Podcast. Ich begrüße heute einen tollen neuen Gast im Interview. Herzlich willkommen, Waldemar Junior. Hallo.
Hallo, grüß dich, Frau Ganske.
Ich grüße Sie auch und schön, dass Sie der Einladung gefolgt sind. Sie sind Fachbereichsleiter im VDSI und zwar für den Fachbereich Demografie und Beschäftigungsfähigkeit. Und das ist auch genau das Thema, worüber wir heute sprechen möchten. Bevor wir einsteigen ins Thema, können Sie sich als auch aktives VDSI-Mitglied einmal vorstellen? Wo kommen Sie her? Was machen Sie? Und was machen Sie vielleicht auch im Fachbereich?
Ja, also wohnen tue ich jetzt seit 37 Jahren in der Nähe von München, im Landkreis München in Hohenbrunn. Meine ursprüngliche Heimat ist das Siebengebirge, also oben in der Nähe von Bonn. Das ist also das Rheinische ursprünglich her. Mich hat es dann beruflich mal herunterverschlagen, 1984. Ich habe, nachdem ich ein Studium in Germanistik und Pädagogik absolviert habe, allerdings zunächst einmal etwas ganz anderes gemacht, denn ich war 11 Jahre lang in einer Finanzdienstleistungsbranche unterwegs, vertriebsmäßig, und habe dann nach diesen 11 Jahren dann doch noch übergewechselt in ein Thema der Pädagogik, nämlich ich bin dann in die Personalentwicklung, ins Training gegangen. Also seit über 30 Jahren bin ich dort tätig, mache Führungskräfteentwicklung, Mitarbeiterentwicklung. Ich bin immer nur in Unternehmen hineingegangen und habe dann vor, und das ist eigentlich die Verbindung dann zum VDSI, habe dann vor gut 16, 17 Jahren den Gerhard Heinze kennengelernt. Der Gerhard Heinze ist ein Sicherheitsingenieur, der sich mit dem verhaltensorientierten Arbeitsschutz beschäftigt, sehr intensiv. Der hat das gelernt in Großbritannien und hat das hier im deutschsprachigen Raum implementiert. Und der brauchte damals unbedingt Hilfe und Unterstützung bei dieser Implementierung. Und da habe ich gesagt, ja, okay, ich schaue mir das mal an und vielleicht ist das interessant. Und es ist total interessant geworden und auch ein Schwerpunkt. Also seit 2005 ist das ein kompletter Schwerpunkt meiner Arbeit. Die Implementierung, das Training der Menschen, die Führungskräfte, der Mitarbeiter in Unternehmen, des verhaltensorientierten Arbeitsschutz. Im englischsprachigen Raum ist das Behavior-Based Safety. Das ist auch der internationale Begriff dafür, BBS. Ja, das ist so mein kleiner Berufswerdegang. Und eben dadurch kam noch hinzu, dass der VDSI sich so seit 2012, 2013 mehr geöffnet hat, auch hinein, nicht nur in die klassischen Sicherheitsfachkräfte oder Sicherheitsingenieure, sondern halt eben auch in den Kreis drumherum, also die Akteure, die auch sonst zum Thema Gesundheit und Sicherheit bei der Arbeit sehr viel unterwegs sind. Und da war das eigentlich naheliegend zu sagen, komm, da machen wir auch mit. seit 2012 bin ich Mitglied. Und 2013 wurde dann dieser Fachbereich gegründet. Mhm. Und dass ich mir den ausgewählt habe, hat dann auch etwas bisschen mit meinem fortgeschrittenen Lebensalter zu tun. Aber nicht nur, denn ich habe während dieser...
So, Anfang 30 sind Sie doch, ne?
Ja, 31, ja, genau. Ich hatte auch während meiner, also in den Jahren, auch in den 10er Jahren noch, habe ich noch sehr viel Vertriebstrainings gemacht. Und zwar im Finanzdienstleistungsbereich. Und die haben ja auch gemerkt, dass sie irgendwo für die, sagen wir, 50 plus oder 55 plus Menschen etwas anderes brauchen als wie 35-Jährige. Ja, so. Und von daher war das Thema Demografie bei mir schon länger auf dem Schirm. Ja, so. Das hat mich dann auch zusätzlich motiviert, da hineinzugehen. Ich war dann im Gründungskreis sozusagen mit drin und seit 2020 habe ich dann die Leitung übernommen dort.
Ja, klingt sehr, sehr cool. Auf jeden Fall ein spannender Werdegang. Also nicht so wie meiner jetzt. Ich bin nach dem Studium in den Arbeitsschutz gegangen und dann auch da geblieben. Ja, da haben Sie ja deutlich mehr gesehen als ich.
Ein kompletter Quereinsteiger, was das
Thema Aber das Schöne ist daran, dass man eben sehr, sehr viele Perspektiven kennt. Ne? Und das macht, glaube ich, auch die Arbeit dann viel, viel wertvoller nochmal.
Ja.
Ja, lassen Sie uns doch mal da einsteigen. Sie haben auch einen tollen Artikel geschrieben, den wir heute so ein bisschen aufgreifen wollen. Demografie oder die Herausforderung Demografie haben ja am Ende eben auch was mit Mitarbeiterbindung zu tun, richtig?
Ja,
Was bedeutet denn Mitarbeiterbindung?
Naja, Mitarbeiterbindung bedeutet ja letztendlich, dass man alles daran tut, um Menschen einerseits am Unternehmen zu halten, und vor allen Dingen daran arbeitet, Menschen oder die Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen zu unterstützen, zu erweitern, zu erhöhen oder sie zunächst einmal überhaupt auch erst zu gewinnen. Mhm. Ja, das wäre mal so ein Aspekt. Aber es gibt eine ganze Fülle von Aspekten, die da dann da hinein regieren.
Okay.
Zunächst mal wird man ja sagen, wieso hat denn Mitarbeiterbindung überhaupt was mit Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz zu tun? Das wäre ja mal so eine grundsätzliche Frage. Ja, so passt das überhaupt zusammen? Ja, und zwar wenn man da mal einen etwas gehobeneren Blick drauf setzt. Ich denke, grundsätzlich muss ja ein Unternehmen daran interessiert sein, dass es gesunde und leistungsfähige Mitarbeiter hat, Beschäftigte hat. Ja? So, und das ist ja auch eine Folge oder ist eigentlich eine Grundlage dafür, dass ich auch ein leistungsfähiges und ein zukunftsfähiges Unternehmen überhaupt bin. Denn das ist mein Potenzial letztendlich, die Beschäftigtenebene. Und insofern kommt jetzt natürlich jetzt plötzlich eine Verwandtschaft zusammen. Mhm. Denn damit Mitarbeiter gesund und leistungsfähig bleiben, haben natürlich die Akteure vom Arbeits- und Gesundheitsschutz aus diesem Bereich heraus viel zu tun. Sie unterstützen das ja. Das ist ja eine Hauptaufgabe dieses Kreises der Wirkenden. So, gleichzeitig ist aber das in der Vergangenheit so typisch, das Thema Mitarbeiterbindung und Identifikation und Mitarbeiterweiterentwicklung so ein typisches Thema für die Personaler. So, und hier kommt jetzt die Aufgabe dazu, dass beide Seiten anfangen, interdisziplinärer zu denken. Die Personaler sehen, hey, ich habe auch einen Auftrag, was das Wohlergehen, was die Gesundheit, was die Beschäftigungsfähigkeit der Leute anbetrifft. Und umgekehrt, die Leute aus dem Bereich der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes müssen sehen, okay, wir haben auch einen Auftrag da drin, dass wir dazu beitragen, über Gesundheit und Beschäftigungsfähigkeit hinaus, dass Mitarbeiter gerne im Unternehmen sind, dass Mitarbeiter sich identifizieren mit dem Unternehmen, ja, und damit auch bleiben. Was auch natürlich damit zusammenhängt, dass sie gesund bleiben, dass sie beschäftigungsfähig bleiben, aber auch damit zusammen oder dann den Auftrag hat, was können wir vom Bereich Arbeits- und Gesundheitsschutz da beitragen, dass sie sich weiterentwickeln, dass sie sich weiterbilden. Ja, dass sie ein Stück weit auch persönlich nach vorne kommen, wenn man es mal so ausdrücken will. Also da sehe ich die Verbindung, ja. Und das ist eigentlich auch unser Ansatz gewesen. Wir wollen im Grunde genommen mit diesem Thema Mitarbeiterbindung, Arbeits- und Gesundheitsschutz immer mehr dazu ermutigen, interdisziplinär zu arbeiten. Darum geht es eigentlich, ganz im ganz entscheidenden Maße.
Ja, sehr gute Punkte. Wo haben wir denn da unsere Herausforderungen mit in den Unternehmen? Also ich glaube, gerade auch meine Generation ist natürlich viel, viel schneller auch zieht viel, viel schneller einen Arbeitgeberwechsel in Betracht. Ja. Also wir sind einfach viel, viel flexibler. Wenn uns das nicht gefällt, was wir davor finden, wenn wir nicht genug Homeoffice kriegen, wie wir haben wollen, dann haben wir gerade beim aktuellen Stand von Fachkräftemangel kein Problem, einen neuen Arbeitgeber zu finden. Wie sieht das eben auch über alle Generationen hinweg aus?
Naja, also Sie sprechen schon mal, glaube ich, eine der größten Herausforderungen an. Mhm. Ich will einen anderen Begriff dafür als die Generationenbezeichnung nehmen. Ich komme gleich darauf. Grundsätzlich ist unsere gesamte demografische Entwicklung die Herausforderung. Das muss man so sehen. Wenn man den Statistikern Glauben schenken darf, dann müssen wir davon ausgehen, dass in den nächsten 5 bis 10 Jahren etwa 6,5 Millionen Menschen am Arbeitsplatz fehlen werden. Die sind nicht mehr da. Okay. Ja, einfach aufgrund der statistischen Entwicklung, der demografischen Entwicklung, ja, Menschen aus Ihrem Alter sind einfach weniger geboren worden als wie Menschen in meinem Alter. Ja, ich gehöre noch zur Babyboomer-Gruppe. Ja, so. Okay, das ist also ein entscheidender Punkt. Ja, so. Das wird also damit einhergehend, haben wir jetzt wirklich einen verstärkten Kampf um Menschen. Muss also, das heißt ja auch der War of Talents heißt es dann unter anderem, also der Kampf um Talente. Aber Sie haben ja auch noch den Begriff Fachkräfte hineingebracht. Ja, es ist ein ganz weit gefasster Wettbewerb inzwischen, der jetzt auch schon deutlich erkennbar ist und der laut den statistischen Untersuchungen und Aussagen dazu, wird sich in den nächsten 5 Jahren, das ist also noch ein kurzer Zeitraum letztendlich, noch weiter verschärfen. Also wir werden, und zwar weil viele der alten Fachkräfte, die jetzt noch da sind und sehr leistungsstark sind, ausscheiden aus dem Berufsleben und deutlich weniger junge Fachkräfte damit noch hineinkommen. Ja, so. Und jetzt haben Sie Generationen angesprochen. Jetzt haben wir ja die sogenannten Generation Y. Da gehören Sie wohl zu, die Millennials, oder? Das ist so alles, was so ab... Nee, Sie sind vielleicht sogar schon Z.
90er.
Ja, 90er Jahre. Sie sind schon Z.
Okay.
Sie sind schon Generation Z. Y sind die 80er, von 80er bis Mitte 90 aufwärts.
Dann bin ich wohl Z.
Ja, und Z ist so von Mitte 90 bis 2010. Das ist so Z, ja? So. Und und jetzt sprechen Sie das Nächste an, dass die ein ziemlich anderes Bewusstsein haben als das die Alten. Ja, so. man spricht ja, also Sie haben schon ein paar Punkte angebracht. Es ist mehr Selbstbewusstsein da. Es sind auch andere Intentionen da, was die Arbeit anbetrifft. Bei den Millennials spricht man sehr stark davon, dass sie so eine sinnerfüllende, gesunde Arbeit wollen, dass sie sehr viel Work-Life-Balance im Blick haben, also Beruf, Familie und Gesellschaft vereinbart werden müssen. Ich kann das absolut sehen, denn mein Sohn ist der Millennial. Ja? Der ist 80 geboren und der hat 2 Kinder und ist jetzt 42, ja, und steckt genau da drin. Ja? Und ich merke, wie für ihn das ganz wichtig ist. Ja, so. Und natürlich spielt Geld eine große Rolle, aber muss ja also unterhalten werden, aber die Zufriedenheit bedeutet sehr viel stark, sehr viel Flexibilität haben dürfen und eben genau Familie und Beruf miteinander vereinbaren können. Das ist ja auch so ein Thema, was glaube ich ganz stark im Augenblick von diesen Millennials getrieben wird, ist das ganze Thema der Ökologie, nachhaltige Arbeitsplätze, eine gesellschaftspolitische Verantwortung haben wollen. Also da spielt da alles mit hinein und darauf müssen sich die Unternehmen einstellen. Viele Unternehmen haben das noch nicht. Mhm. Wir dürfen bei dem ganzen Thema Mitarbeiterbindung, vielleicht haben wir immer nur die Großen im Kopf. Die meisten Menschen vergessen ja, dass der allergrößte Teil der deutschen Arbeitnehmer in kleinen Firmen drin ist und nicht in den großen Unternehmen.
So Handwerksbetriebe.
Ja, Handwerksbetriebe, ja. Kleine Dienstleistungsbetriebe. Ja. Ja. Dort sind 90% aller Beschäftigten. Mhm. Und es sind Betriebe, von diesen Betrieben sind wieder 70-80% nur kleine und mittelständige Unternehmen. Mhm. Das vergisst man ja meistens. Ja. Das heißt, da ist nicht so ein Bewusstsein da. Wie gehe ich auf diese Leute ein, wie, was muss ich alles auf der Personalebene tun, damit ich die tatsächlich an mich binde. So, und jetzt kommt die Z-Generation noch dazu, die tickt nochmal anders.
Sicher gespannt.
Ja, ich darf mal was zitieren.
Ja,
sind stark von sozialen, hedonistischen, materialistischen und individualistischen Werten geprägt, mit starkem Bedürfnis nach Selbstbestimmtheit, Sinnerfüllung und Selbstverwirklichung. Zudem ist Harmonie, Altruismus, Hilfsbereitschaft, Toleranz, Empathie und das Gefühl der Gerechtigkeit, Gleichheitsprinzip sowie Ganzheitlichkeit, ja, bei vielen in einem massiv ausgeprägt. Zitat Ende.
Sehr gut.
So, und nehmen wir mal den Begriff individualistische Werte heraus. Genau, das trifft dann das, was Sie sagen, nee, wenn mir das nicht mehr passt, mache ich was anderes. Ja? Sinnerfüllend, selbstbestimmt. Dann wechsle ich halt oben, wenn ich Passendes dazu gefunden habe. Und das tue ich leichter. Weil Einkommen spielt immer eine Rolle. Ich will ja einen Lebensstandard haben. Ja. Aber der ist nicht mehr der Entscheidende dabei, sondern viele Elemente müssen dazukommen, damit ich mich wohlfühle beim Unternehmen und dass ich halt eben auch dann bleibe beim Unternehmen. Das ist die große Herausforderung. Die sehe ich so für die Zukunft hinein.
Wie sieht es dann eine Generation noch mal weiter aus? Also eben auch diejenigen, die Sie gerade schon angesprochen haben, auch in den kleinen mittelständischen Unternehmen, die vielleicht eher schon, ohne das jetzt irgendwie diskriminierend zu meinen, aber älter sind. Wie kann ich denn die halten oder ans Unternehmen binden? Oder haben wir da die Herausforderung nicht, weil die mit Blick auf die Rente einfach sagen, komm, die paar Jahre packst du auch noch. Ja, welche Herausforderung haben wir da?
Ja doch, ich habe ja, sag mal, Unternehmensbindung. Mhm. Also dahinter stecken so Gefühle wie Zugehörigkeit, mhm, Verbundenheit, Loyalität, Treue zum Unternehmen. Natürlich auch innere Zufriedenheit spielt ja damit hinein. Ja. Das ist ja alles so was das Element Bindung ausmacht. Sind ja emotionale Aspekte, die da ganz stark hinterstehen. Also diese eine große Identifikation der Mitarbeiter mit den Zielen des Unternehmens, mit der Art und Weise, mit den Produkten auch des Unternehmens, mit der Art und Weise, wie das Unternehmen am Markt sich darstellt. Und das ist mal so ein wichtiger Teil. Und natürlich eine Zufriedenheit hat ja auch ganz viel damit zu tun, wie ein Unternehmen geführt wird, ne? So wie ich mich da wohlfühle. So, also das spielt alles mit hinein und insofern ist das auch bei einem Alten wichtig, denn wenn der Alte keine Identifikation mehr hat, ist er auch nicht leistungsfähig genug. Oder andersrum, Leistungsbereitschaft lässt eigentlich nach. Ne? Mhm. Es gibt ja aus der Motivationslehre so ein ganz wichtiger Dreisatz, der heißt wollen, können und dürfen. Mhm. Also wollen ist meine Sache. Ne? Das ist mein Thema. Ich will, also ich habe meine innere Motivation. Können ist schon beides. Das heißt, ich muss ausgebildet sein, ich muss Kompetenzen haben, und da bin ich sowohl verantwortlich als auch schon der Unternehmer. Denn der muss mir auch die Möglichkeiten geben, dass ich Kompetenzen erlange, muss mich ausbilden als Beispiel, mhm, also, wenn er mich haben will. Und dann kommt's dürfen. Und hier ist eigentlich, das ist der ganze Unternehmensbereich. Was schafft der für ein Umfeld, wo ich dann mein Wollen und mein Können auch tatsächlich gut leben kann? Ich glaube, mit den drei Begriffen kann man es sehr gut auf den Punkt bringen, ja, so. Und jetzt ist Wollen und Können halt eben sehr individualistisch, ja. Ja. Das heißt, ein Unternehmer hat halt eben jetzt auf vielfältige Weise zu schauen, welche unterschiedlichen Wollen und Können Typen habe ich eigentlich da? Und wie kann ich die jetzt mit dem Dürfen, also sprich mit meinem Umfeld, mit der Gestaltung meines Umfeldes auch entsprechend dann befriedigen und so bei mir halten? Mhm. Und jetzt gibt es da so verschiedene Bindungselemente, die man da so hat. Also ich nehme mal ein paar Beispiele daraus. Eine sogenannte Bindung, die auf Werten basiert. Also das sind dann eher Menschen, für die es beispielsweise toll ist, wenn ein Unternehmen sich im Sponsoring betätigt, ja so. Oder die das voraussetzen, ja so. Ich komme ja aus der Provinz auch. Ich komme aus dem Dorf, ja so. Und das war klar. Hey, wenn sich da der Handwerker beim Sportverein nicht auch ein bisschen mitbeteiligt hat, dann war er nicht gut für den, ja so, und auch nicht für seinen Betrieb, ja. Also man hat eher dann den genommen. So, ich lebe in Hohenbrunn, also im Stadtrand von München, ist auch noch ein Dorf, ja. Und hier gibt es jeden Monat ein kleines Nachrichtenmagazin, wo die Geschäftsleute aus der Umgebung inserieren. Ja, und ich schaue drauf, ja, so. Und ich denke, auch Menschen schauen drauf. Aha, die sind auch mit dabei. Also das ist doch ein interessantes Unternehmen. Umgekehrt, wenn ich da arbeite, werde ich angesprochen. Also das ist so das wertebasierte Element, um das es da gehen könnte. So, bei ganz anderen spielt das eine wenige Rolle. Bei vielen anderen spielt Führung eine ganz wichtige. Ja, welche Entscheidungsfreiheit habe ich? Welche Mitgestaltungsmöglichkeiten habe ich? Lässt man mich verantwortlich arbeiten? Ja, wie ist die Informationspolitik in so einem, oder überhaupt Informations, das Thema Information im Unternehmen? Ja, Thema Wertschätzung, Kommunikationsstil. Ne? Das ist ja für den Bereich wieder. Und wenn das passt, dann ist das nicht so entscheidend, ob der mal, was weiß ich, mal Dinge tun muss, die ihm keine Freude machen, ja, so, oder nur mal weniger Freude machen, oder ja. Sondern das bindet. Dann wiederum andere, die schauen danach, wie kann ich meine Karriere im Unternehmen verwirklichen? Ja. Wie kann ich da weiterkommen? Also das nennt man dann das Qualifikationscommitment. Ja? Also wie komme ich Welche Ausbildungsangebote gibt man mir? Welche Aufstiegsmöglichkeiten gibt man mir? Trainee-Programme und was auch immer das alles sein mag. Ja, so. Ich denke, bei uns ist es, also bei jedem Menschen ist es so, dass es nicht ein Thema gibt, was ausschließlich dominierend ist, sondern es ist nur eine Mischung aus verschiedenen Themen sind. Ja, so. Und jetzt ist die Kunst der Firmen, der Unternehmen ein Stück weit ihre Mitarbeiter zu kennen in dieser Richtung. Und darauf entsprechende Angebote zu geben, also den Rahmen halt eben zu bilden, wo man sagen kann, okay, hier darf ich, hier macht Spaß. Das, was ich will, das, was ich kann, kann ich hier gut verwirklichen. Ja. Wer das schafft, der schafft Mitarbeiterbindung, und zwar in einem hohen Maße.
Das kann ja gerade, also ob klein oder groß, am Ende kann das ja fast nur die direkte Führungskraft leisten. Ja. Also da den Mitarbeiter zu kennen, zu wissen, was bist du denn auch für ein Typ? Also was interessiert dich, was hält dich hier im Unternehmen? Und mir ist noch auch ein Punkt mit einem jetzt auch nochmal in den Kopf gekommen, ist gerade auch bei den älteren Mitarbeitern hat ja, führt ja Bindung auch dazu, dass man, wir haben letztens einen Podcast aufgenommen zu Bettkantenentscheidung. Wenn es mir, wie es mir geht und ob ich eben jetzt aufstehe, also der Grad der Grad der Krankheit ist ja manchmal auch eine Entscheidung dafür, stehe ich jetzt auf oder stehe ich nicht auf, gehe ich zu meinem Arbeitgeber oder nicht. Correct. Und auch da ist ja Mitarbeiterbindung ja mit ein Entscheidungskriterium. Wie wichtig ist es jetzt für mich? Ja. Oder wie schlecht geht's mir?
Korrekt. Also ich persönlich habe ein unglaubliches Beispiel für Mitarbeiterbindung, das ist meine Ehefrau. Sie hat 35 Jahre lang einen Kindergarten geleitet. Einen einzigen. Ja. Und für die war das, aber warum? Weil sie sagte, die gibt's ja immer noch, eine Elterninitiative. Mhm. Und was war, weil sie der Typ war, der eben diese Bindung braucht über den Bereich Führung Selbstständigkeit. Ja, sie konnte tatsächlich sehr stark eigenständig und selbstständig agieren da drin. Und das war das, was sie sich gewünscht hat, wenn sie sagt, wenn ich eine Führungskraft in einem Kindergarten sein soll, dann will ich nicht, dass man mir dauernd reinquatscht, sondern da will ich meine pädagogischen Fähigkeiten und alles das, was ich habe, umsetzen dürfen. Und das hat 33 Jahre lang gehalten, bis sie pensioniert war. Ja, sie hat den auch im Grunde genommen mitentwickelt. Also ein gutes Beispiel dafür. Ich wollte auf was anderes hinaus, was Sie noch angesprochen haben. Diese Bettkante-Geschichte, die hat ganz, ganz viel, die hat doch ein bisschen was mit Arbeitsethos zu tun, so ist nicht. Also nicht nur mit der Frage, was habe ich für Bedingungen im Unternehmen, sondern auch, was habe ich grundsätzlich für eine innere Einstellung als mitarbeitender Mensch. Ja, so will ich auch von mir aus sagen, nee, auf mich soll Verlass sein, ich will verlässlich sein. Ich habe Verantwortung für meinen Tätigkeitsbereich, und wenn ich mal keine Lust zum Schaffen habe, müssen sich andere für mich machen. Das sind ja alles auch so Elemente, ja so. Das wäre für mich der Begriff so Berufs- oder Arbeitsethos, der damit Ja, also wir haben jetzt so eine ganze Reihe von Elementen angesprochen, die so Bindungscharakteristika sind. Ja, jetzt sollte man ja meinen, weil ich noch auf einen Punkt zu sprechen kommen will. Jetzt sollte man ja meinen, müsste doch super sein in Deutschland. Ja, die berühmte Gallup-Studie. Ja, es gibt die berühmte Gallup-Studie vom Gallup-Institut, die ja schon seit über 20 Jahren gemacht wird und jährlich gemacht wird. Und nach dieser Gallup-Studie, die auch von anderen Studien durchaus so ähnlich oder zu ähnlichen Ergebnissen kommt, heißt es, dass 70% der deutschen Beschäftigten nur eine geringe Bindung ans Unternehmen verspüren.
Ja? 70%.
70%. Ja. So, und dass etwa nur um die 15% herum eine hohe Bindung und die restlichen 15% gar keine Bindung führen.
Woran liegt das?
Das liegt sicherlich daran, dass ganz, ganz viel in den Unternehmen auf diese Bildungscharakteristika nicht eingegangen wird. Ja? Das, was die Menschen halt eben tatsächlich wollen, was sie wünschen, was sie möchten, was ihre inneren Antriebskräfte sind, unter anderem. Ja, so. Dass das einfach zu wenig berücksichtigt wird. Ja, so. Ja. Das ist sicherlich ein entscheidender Punkt dabei. lassen wir mal sein. Und selbst wenn nur 50% stimmen statt 70%, ist ja auch wurscht, ja, so. Es ist einfach, man kann sagen, da haben wir noch eine unheimliche Lücke nach oben.
Ja, ja, ist das mehr oder weniger geworden in den letzten Jahren?
Nee, witzigerweise überhaupt nicht. Es ist weder mehr noch weniger geworden. Es ist jetzt 20 Jahre etwa stabil. Laut dieser Studie.
Stabil schlecht. Na gut.
Also tatsächlich, es ist, es hat man ein klein bisschen positive Tendenzen gegeben, aber ganz wenig. Es ist fast seit 20 Jahren stabil. Dieses Verhältnis.
Okay. Ich habe letztens irgendwo aufgeschnappt, dass wir sogar mittlerweile, was diese Mitarbeiterbindung angeht, also die wenige Mitarbeitung oder diese Wechselbereitschaft, die eben auch dahinter steht, dass wir mittlerweile sogar hinter den USA liegen. Ich weiß nicht, ob Sie das auch gelesen haben irgendwo oder mitbekommen haben. Und das ist, glaube ich, etwas, was so gar nicht zu uns, zumindest so von, ich sag mal, von meinen Glaubenssätzen, die ich jetzt dazu habe, gar nicht etwas, wo ich jetzt so unsere Bundesrepublik mit verbunden hätte, ne?
Ja, kann ich nachvollziehen. Ja. Kann ich nachvollziehen. Na gut, also das heißt ja immer, traue keine Statistik, außer der, die du selber gefälscht hast. Ja. Aber nein, es geht um Tendenzen. Das muss man immer sehen. Und das sind eindeutige Tendenzen. So, das muss man, und das, da darf man sich die Augen nicht vor verschließen. Das es kommt da auch nicht auf die Prozentsätze an, für mich zumindest nicht, sondern ich muss eindeutig diese Tendenzlage sehen und diese Faktenlage sehen. Ja. Und
Was kann man denn da jetzt machen? So, die Unternehmen mehr, fangen wir mal bei denen an. Mit den Führungskräften, bevor wir dann vielleicht den zweiten Schritt mal schauen können, was können denn die Arbeitsschutzexperten machen, um den Arbeits- und Gesundheitsschutz auch nochmal mit in den Kontext zu holen? Aber wo können die Unternehmer anfangen?
Naja, nochmal, die Unternehmen haben auf jeden Fall ganz klar den Auftrag, wie soll ich den Begriff nennen? Es ist ein bisschen, ich kann ihn erklären. Also im Grunde genommen haben sie einen Analyseauftrag. Sie haben den Analyseauftrag, ihre Menschen kennenzulernen. Mhm. Und zwar mit ihren Bedürfnissen, mit ihren Wünschen, mit ihren Fähigkeiten, mit ihren Neigungen und eben mit ihren Schwerpunkten, die sie für sich sehen und brauchen, um glücklich und zufrieden und damit mit hoher Identifikation die Arbeit machen zu wollen und zu können. Ja, so. Das ist ein entscheidender Punkt. Im Handwerk ist das vielleicht sogar noch leichter ein Stück weit, weil klar, derjenige, der in einem Malerbetrieb arbeitet, der weiß, was er da tut, ja. Und da geht es im Zweifel für den Unternehmer darum, okay, wie kann ich jetzt gute Rahmenbedingungen schaffen? Arbeitssicherheit, gute Bezahlung eventuell, eben jetzt auch tatsächlich guten Gesundheitsschutz in dem Sinne, dass ein Mitarbeiter, der 20, 25, 30 Jahre lang als Maler gearbeitet hat, dass der auch noch im Alter 50, 55 relativ oder gut, gesund und beschäftigungsfähig bleibt auch von seiner körperlichen Konstitution her. Wie kann ich ihn dabei unterstützen? Ja, so wie kann ich ihm helfen? Ja, dass er da noch einfach in der Lage ist, auch zu arbeiten. Ja, so. In einem Dienstleistungsbetrieb ist das schon so, wie Sie letztendlich sind ja Dienstleister, wenn man so will. Ja. Da wären dann die Elemente genau, wie kann ich da Hilfestellung geben, dass es nach wie vor interessante Arbeit bleibt, ja, dass ich Aufstiegsmöglichkeiten, Weiterentwicklungsmöglichkeiten biete und viele Dinge mehr. Also dieser ganze Bereich, das ist der Auftrag des Unternehmers. Die Großen schaffen das natürlich deutlich leichter, weil sie eine große Abteilung haben. Ja, was weiß ich, ein paar hundert Leute Personal und können Trainings anbieten und dergleichen. Ich bin ja auch zum Teil in sehr großen Unternehmen unterwegs. Ja, ist das ein geringeres Thema. Aber eben in den kleinen und mittelständischen Betrieben. Und die sind diejenigen, die wiederum die größten Schwierigkeiten haben, wenn es um den Kampf von Fachkräften geht. Ja. Weil sie im Beispiel dann doch weniger bezahlen können wie die Großen, bei den meisten Menschen ein VW nach wie vor immer noch als sicherer Arbeitsplatz gilt, als wie der Schlosser um die Ecke herum oder die Autowerkstatt um die Ecke herum. Also ich als Kfz-Mechaniker dann lieber zur VW gehe, nur als Beispiel. Also das ist schon so, ja. Also, das muss man noch mitsehen. Das haben die kleinen Mittelständler auch noch als Problem.
Ja.
So. Und der nächste Auftrag ist, dass Klein- und Mittelständler, vor allen Dingen die, sehr viel deutlicher wahrgenommen werden in der Öffentlichkeit, was sie alles können, was sie alles zu bieten haben. Also dieses sogenannte Employee Branding, wie man das ja nennt. Ja? Also mich als Unternehmen, mir ein Branding geben, dass ich interessant bin für Menschen, sowohl, dass sie zu mir kommen und bei mir bleiben und natürlich auch für Menschen, die da sind, sagen, hey, bei dem Betrieb bin ich gerne. weil der ist in der Öffentlichkeit gut wahrgenommen. Ich war vor wenigen Tagen bei einem Unternehmen unterwegs, die in der Großindustrie als Dienstleister tätig sind. Und die haben sowas gemacht. Die haben, gut, das ist auch schon wieder so ein Mittelständler, der 2000 Mitarbeiter hat. Das ist auch schon mal kein kleiner mehr. Ja, man muss das wieder sehen. Das ist wieder kein kleiner mehr. Und der weiß, und die brauchen nur Fachkräfte. Ja, also es geht dort um Anlagenbau und diese Dinge. Die brauchen nur Fachkräfte. So, und an dem Tag, als ich dort war, hatten die 3 Schulklassen, haben die an dem Tag durchgeführt. Im Sinne von Unternehmen bekannt machen, im Betrieb rund geführt. Und halt eben deutlich machen, was kannst du bei uns lernen, was hast du bei uns für Beschäftigungschancen, für Entwicklungschancen und dergleichen mehr. Das wär's. Ja, das ist schon ein wichtiger Auftrag, dieses nach außen treten und dieses Werben schon in sehr früher Zeit, was Unternehmen auch zu tun haben. Nicht nur die Sorge um die, die da sind, sondern auch das Bemühen darum, dass ich neue kriege. Ja, und natürlich die auch bleiben. Also es ist viel zu tun, was das anbetrifft. Ja, es ist viel zu tun, ja.
Jetzt hören ja diesen Podcast hier ganz, ganz viele Arbeitsschutzexperten, Umweltschutzexperten. Was können und Gesundheitsschutzexperten, was können die denn auch dazu beitragen? Was können die tun, um genau an diesem Thema anzusetzen?
Also die, was sie ja auch sowieso schon ausschließlich tun, und das müssen sie weiterhin sehr verstärken und auch auf einem hohen Niveau weiterbehalten, sind alles zu tun, was im Bereich des Arbeitsplatzes, des Arbeitsumfeldes und der Organisation zu Sicherheit, Gesundheit und Unversehrtheit führt. Ja? Also, und jetzt habe ich 3 Punkte genannt. Ich habe Arbeitsplatz, Arbeitsumfeld und Organisation genannt. Viele der Kollegen im Bereich Sicherheit und Gesundheit bleiben leider nur beim Arbeitsplatz hängen. Ja, so.
Danke.
Das ist Ihr Thema, ja. Das ist Ihr Thema. Also Gefährdungsbeurteilung ist mein Thema. Ja, so. Ist auch eine der Grundlagen, gar keine Frage. Die Gefährdungsbeurteilung muss sein. Klammer auf, Klammer zu. Wir beim VDSI sind ja gerade dabei, ein so etwas wie ein Muster zu arbeiten für eine systemische Gefährdungsbeurteilung. Also eine Hilfestellung zu geben, wie man das sehr viel offener ansetzt. Nämlich auf dem Arbeitssystemmodell ansetzt, ja, um das eben sehr viel weiter zu machen. Denn dann kommt das Arbeitsumfeld, dann kommt die Organisation mit hinein. Also das ist ein wesentlicher Auftrag. Also wirklich systemischer zu werden. Und wenn ich systemischer werde, werde ich automatisch interdisziplinärer. So. Und dann kann ich auch Beiträge dazu geben zum Thema Arbeitszeitregelung. Ich kann Beiträge geben zum ressourcen- und altersgerechten Arbeitsplätzen, ja. Und dann bin ich gleichzeitig wieder bei der Attraktivität der Arbeit, ja. Ich kann Beiträge geben zu einer Partnerschaft oder überhaupt zur Führungskultur. Ich muss automatisch, also wenn ich anfange, interdisziplinär zu denken und systemisch zu denken, trage ich automatisch zum Thema transparente Kommunikation mit bei. Ja, also ich kann anfangen, wenn ich mal weggehe von der reinen Gefährdungsbeurteilung und darüber nachdenke, wie kann man die Menschen unterstützen, kann ich mich beteiligen am Thema wie heißt das nochmal, diese Dienstleistungen, die man sonst noch für Mitarbeiter macht, also sagen wir familiäre Betreuung anbieten oder Schulterhilfe anbieten, diese Ebenen, ja. Aber jetzt wäre es so familiäre Betreuungs- oder Unterstützungssysteme mitentwickeln helfen. Dann natürlich was nach wie vor ein wichtiges Thema ist, damit mit weiterzuwirken. Wie können wir das ganze Thema des Gesundheitsmanagements im Unternehmen ausbreiten, stärker machen, weiter nach vorne bringen? Also es gibt für die Kollegen gibt es viele Ansatzpunkte, wenn sie beginnen, tatsächlich in einem systemischen Denkweise an die Sache dran zu gehen. Ja, aus ihrem etwas eingeschränkteren Fokus: Ich muss mich darum kümmern, dass ich die Bedingungen des Arbeitsplatzes so analysiere, dass dort Gesundheit und Sicherheit garantiert ist und entsprechende Maßnahmen kommen. Ich muss meinen Fokus erweitern, dass ich auch in die Organisation mit hineinwirken möchte, dass ich auch ins Arbeitsumfeld mit hineinwirken möchte. Und da bin ich automatisch auch bei anderen Leuten im Unternehmen. sowohl bei den Personalern als wie natürlich auch bei den Führungskräften. Ja, so. Das ist für mich ein wichtiger Auftrag an die Kollegen. Ja,
so. Ich glaube, alle haben viel zu tun, richtig?
Das war, ja. Das war. Und es gibt ja was Kontraproduktives. Das ist auch so ein Punkt, warum in den kleinen und mittelständischen Betrieben manche Dinge so haken. Das Kontraproduktive ist letztendlich, dass die sich ja davon befreien konnten, betriebsinterne Fachkräfte zum Thema soziale Gesundheit zu haben und das mit externen zu machen. Ja, so. VDSI-Mitglieder sind ja sehr oft die externen Berater. Ja, so. Und die haben natürlich da einen ziemlichen Kampf. Die haben einen ziemlichen Kampf, weil der Betriebsinhaber muss sich auf die rechtlichen Vorgaben konzentrieren und sagt, du kriegst maximal die in die Zeit, ja, und fertig. Das heißt, es kommt noch eine weitere Aufgabenstellung, gerade an die Externen dazu. Ich sag's mal ein bisschen provokant, ein bisschen Verkäufer zu werden.
Ja, danke. Ja, ganz wichtiger Punkt.
Ja.
Also nicht nur Verkaufen des Arbeitsschutzes, auch Verkaufen sich selbst, Verkaufen der Dienstleistung, das brauchen wir alles. Ja.
Und eben auch Verkaufen dieses systemischen Ansatzes und der deutlich machen, hey Junge, also sprich, lieber Kunde, ja, schau doch mal in die Eckenbereich. Du stöhnst und kämpfst, ja, ich krieg keine Leute mehr, ja, was machst du? Ja, so, jetzt kann ich sagen, ich bin der Arbeitsschütze, was interessiert mich, ob du Leute kriegst oder nicht, ja, so. Aber ich kann nur sagen, nee, interessiert mich. Ich will dir helfen, ich will dir Unterstützung geben, ja, so. Ja, das ist auch eine Herausforderung, die ich sehe, die auf die Kollegen dazu kommt,
ja, so. Ja, sehr, sehr cool. Ja, Herr Junior, vielen, vielen Dank. Das waren ganz, ganz viele Punkte, die für unsere Hörerinnen und Hörer des VDSI-Podcasts da relevant sind. Ich wünsche Ihnen da für den Fachbereich weiterhin gutes Gelingen und gutes Tun und dass wir viele Führungskräfte und auch Fachkräfte für Arbeitssicherheit da erreichen, dass wir genau an dem Punkt der Bindung und weiter so gut ansetzen können. Dankeschön.
Ich bedanke mich auch ganz herzlich. Danke.
Danke, dass du diese Weiterbildungsmöglichkeit zur Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz nutzt. Der VDSI ist eine starke Gemeinschaft aus Experten, die ihr Wissen vernetzen und ganzheitliche Lösungen für die Praxis finden. Möchtest du ein Teil dieser Gemeinschaft werden und von diesem Netzwerk profitieren, dann werde jetzt Mitglied. Erfahre mehr unter www.vdsi.de.